Wenn wir uns mit Biografien berühmter Menschen beschäftigen, wenn wir Biografien berühmter Menschen lesen, dann ist es in der aller Regel so, dass die Autoren vor allen Dingen über das Leben dieser Menschen berichten, vor allen Dingen darüber schreiben, was diese Person vielleicht erlebt haben in ihrer Kindheit und Jugend, über ihren Ausbildung und Berufsweg informieren und so weiter. Was allerdings dann meistens wenig Raum einnimmt, das ist der Tod der entsprechenden Menschen. Das Lebensende wird meistens nur kurz, am Schluss einer Biografie, so der Vollständigkeit halber, auch noch erwähnt. Bei Jesus ist es ganz anders. Bei Jesus ist das vollkommen anders. Wenn wir die Evangelien lesen, also sozusagen die Biografien, die Lebensgeschichten Jesu, dann stellen wir fest, dass in allen vier Evangelien etwa ein Drittel des gesamten Textes alleine von Jesu Leiden und Tod handelt. Und so hat jemand mal etwas zugespitzt gesagt, also eigentlich sind die Evangelien Passionsgeschichten nur mit etwas langer Einleitung. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es trifft doch einen wahren Kern, dass nämlich Leiden und Sterben Jesu schon unbestritten der Höhepunkt sind, auf den alle vier Evangelien so zusteuern. Und damit ja nicht genug. Christen hören nie auf, vom Kreuz zu sprechen, nicht nur Karfreitag. Das Kreuz ist sogar zum Symbol des christlichen Glaubens geworden, obwohl es ja ursprünglich eine so brutale und grausame Hinrichtungsart repräsentierte. Und da kann man ja fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Christen gerade sich dieses Kreuz als Symbol auswählten und nicht vielleicht die Krippe, so als Erinnerung an Jesu Geburt. Oder eine Schriftrolle als Erinnerung an Jesu erstaunliche Lehren. Nein, das Kreuz wählten sie. Eine Erinnerung an Jesu Tod. Keine andere Religion feiert das, den Tod ihres Stifters. Der Tod Jesu, das Kreuz, ist so wichtig, weil dadurch Gott uns Menschen rettet. Wir haben es gehört, wir haben es auch in den Liedern gehört, dass Jesu Tod dieser Weg gewesen ist, durch den er uns mit Gott versöhnt hat. Dass das der Weg gewesen ist, durch den wir Kinder Gottes werden konnten, angenommen werden konnten vom Vater. Und darum haben wir eine lebendige Hoffnung, darum haben wir ewiges Leben und auch jetzt schon Freude. Und darum blicken wir auch heute an diesem Karfreitag, an diesem Feiertag, auf dieses Kernstück des christlichen Glaubens, die Kreuzigung Jesu. Und ich möchte uns lesen als Predigttext aus Markus 15 einen Bericht über Jesu Kreuzigung. Markus 15 ab Vers 20b bis Vers 41. Ja, bis Vers 41. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha! Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Jesus wurde gekreuzigt, weil er von seinem Volk abgelehnt wurde. Und ja, wir haben am vergangenen Sonntag schon davon gehört, wie es dazu gekommen ist. Er wurde verkannt, weil er anders auftrat, als man sich das von ihm, als man sich das vom Messias erhofft hatte. Er wurde verkannt, weil er sie mit einer Botschaft konfrontierte, mit ihrer Erlösungsbedürftigkeit sie auch konfrontierte, die gerade die Frommen nicht hören wollten. Und das Resultat war, dass Jesus, der verkannte Messias, nun zur Kreuzigung getrieben wurde. Einen langen, einen beschwerlichen Weg wird der Geschwächte, der schon schwer misshandelte Sohn Gottes durch die Stadt bis hinauf zum Berg Golgatha getrieben. Dass man Jesus hätte erkennen können, dass man Jesus hätte erkennen müssen, ja, dass er verkannt wurde, das macht der Evangelist Markus hier an mindestens zwei Details deutlich. Wir lesen so zum Beispiel in Vers 24, und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen sollte. An dieser Stelle wird Psalm 22, es wird der messianische Leidenspsalm aufgegriffen und es wird somit verdeutlicht, hier durch Jesus, hier an dieser Stelle seiner Passion wird diese Prophetie dieser alttestamentlichen Stelle wahr, hier erfüllt sie sich. Anders gesagt, wer das Alte Testament kennt und ernst nimmt, der dürfte Jesus eigentlich niemals verkennen. Und das ist symptomatisch an dieser Stelle. Jesus wird verkannt, obwohl er die Verheißungen des Alten Testaments erfüllte. Nicht nur hier, sondern auch vielfach schon in seinem Wirken zuvor, zu seiner Lebzeit, passiert das so. Wir erinnern uns zum Beispiel an Worte, die Jesus dem Täufer Johannes ausrichten ließ, als dieser im Gefängnis saß und als ihm in seiner Not auch so plötzlich Zweifel kam, ob wirklich Jesus dieser Messias sei. Da ließ Jesus dem Johannes etwas ausrichten. Ja, er sagt, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Matthäus 11 ist das zu lesen. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, so in dieser Gänze, dann können wir eigentlich sagen, von Anfang an, von Jesu Geburt im Stall von Bethlehem, bis hin zu seiner Todesstunde auf Golgatha erfüllte er immer und immer wieder Verheißungen des Alten Testamentes. Und zeigt dadurch, dass er es ist. Dass er es wirklich ist. Dieser angekündigte und versprochene Messias. Und wer das Alte Testament kennt, und die Menschen zur Zeit Jesu, sie kannten es. Und wer es auch ernst nimmt, der kann, ja der muss Jesus als den erkennen, der er war, Gottes gesandten Retter. Noch deutlicher ist eine andere Bemerkung, ein anderes Detail, auch hier in diesem Bericht, ein Detail, was jetzt auch ja, zu verstehen war, im Prinzip auch für diejenigen, die den alttestamentlichen Hintergrund nicht so verstanden, nämlich diese Bemerkung in Vers 26. Und es stand über ihm geschrieben, über dem Kreuz Jesu, also über Jesus am Kreuz, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Wir wissen aus den anderen Evangelien, die an dieser Stelle ein bisschen ausführlicher berichten, dass die Leiterschaft der Juden, dass die aufs Heftigste protestierten gegen diese Überschrift und dass sie Pilatus dazu bewegen wollten, dass er doch diese Überschrift jetzt mal ändern sollte. Aber an dieser Stelle ließ sich Pilatus nicht beirren. Und damit statuierte Pilatus, ohne dass er sich selbst darüber so richtig im Klaren war, eine ewige geistliche Wahrheit. Gott in seiner Souveränität, er benutzt also an dieser Stelle hier diesen heidnischen römischen Statthalter, um die ewige Wahrheit über Jesus Christus, ja, hier wirklich in aller Öffentlichkeit zu präsentieren, hier wirklich über seinem Kreuz diese Wahrheit auszurufen, zu lesen für alle Menschen. Es stand ja auch noch geschrieben, auch das lesen wir in den anderen Evangelien, dass es in drei Sprachen dort stand. In den drei wichtigsten Sprachen der damaligen Zeit. Für alle zu lesen, für alle zu erkennen. Diese wichtige geistliche Wahrheit, dass Jesus ein König war. Diese wichtige Wahrheit, dass Jesus der Juden König war. Diese wichtige Wahrheit, dass Jesus letztendlich der König der ganzen Welt ist. Dass Gott alles unter seine Füße getan hat, die ganze Herrschaft ihm gegeben ist. Jeder Mann konnte es lesen, konnte es sehen, konnte es verstehen. In drei Sprachen stand es da. Am Kreuz Jesu zu lesen, öffentlich. Und doch wurde Jesus verkannt, obwohl es so klar war. Das zeigt uns doch, ihr Lieben, dass es ganz wichtig ist, dass wir Jesus nicht verkennen. Dass wir, ja, das, was offensichtlich ist, was eigentlich klar erkennbar ist in den Ereignissen von Karfreitag und Ostern, dass wir es auch wahrnehmen. Dass wir es auch an uns heranlassen wollen, dass wir es dann auch verstehen, dass er der Herr der Welt ist, obwohl er hingerichtet wurde. Dass er derjenige ist, der alle Verheißungen des Alten Testaments erfüllte. Schauen wir da nur hin, dass er derjenige ist, an dem kein Weg vorbeiführt. Das Leiden und Sterben des von seinen Zeitgenossen verkannten Jesus hat den Weg zum Vater für uns eröffnet. Verkennen wir das nicht? Übersehen wir das nicht? Dass die Menschen zur Zeit Jesu ihn verkannt haben, weitgehend verkannt haben, es gab natürlich auch andere, das zeigt sich auch in ihren Reaktionen, als sie ihn am Kreuz hängen sehen. Wir lesen in Vers 29 bis 32, Folgendes über diese Reaktionen. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Wir lesen also hier, dass sie sich lustig machen über Jesus. Sie spotten über ihn, sie verlästern ihn. Unser Herr, er muss am Kreuz also nicht nur die grausamen Schmerzen ertragen, sondern er muss auch noch diese giftigen Pfeile von Hohn und Spott ertragen. Hätte Jesus sich wehren können an dieser Stelle? Ich glaube schon. Natürlich. Wie schon bei seiner Verhaftung, wo er sagte, ja, ich könnte jetzt auch eine ganze Engelslegion hier anfordern und dann würden sie mich sofort befreien, so hätte er auch jetzt seinem Leiden ein augenblickliches Ende setzen können. Oder zumindest hätte er diesem Hohn und Spott zu seinen Füßen ein Ende setzen können und vielleicht Feuer vom Himmel regnen lassen können. Kein Problem für Jesus. Aber Jesus erträgt das alles. Er erträgt das alles. Warum? Weil er gekommen ist. Das war ja die Zielsetzung seiner ganzen Menschwerdung, weil er gekommen ist, um die Menschen zu retten. Ne? Johannes 3, Vers 16. Wir haben es gehört. Und in seiner Geduld schaut er darüber hinweg, über die Ungerechtigkeiten und Sünden der Menschen. Er will nicht verdammen, er will retten. Damals schaut er hinweg über die Sünden der Menschen zu seinen Füßen. Und heute schaut er hinweg über die Sünden der Menschen, ja, die jetzt auf dieser Erde leben. Und er gibt noch Gnade, er lässt Zeit, umzukehren. Er gibt die Gelegenheit, das Leben zu ändern. Noch ist sie da, die Chance, umzukehren. Noch ist es möglich. Und das zeigt uns auch, ja, dass wir diese Chance doch nicht verstreichen lassen sollten. Kehren wir um zu Jesus Christus persönlich, bekennen wir unsere Sünde, unterstellen wir uns seiner Herrschaft. Fragen wir uns ganz ehrlich, habe ich das getan eigentlich? Ist das geschehen bei mir? Denn das ist ja, worauf es ankommt, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Das ist nicht das Entscheidende. Das macht dich noch nicht zu einem Christen. Die persönliche Umkehr, diese persönliche Hinwendung zu Jesus Christus, auf die kommt es an unterm Strich. Markus, der Evangelist, er berichtet uns dann hier noch von weiteren Reaktionen anderer Zuschauer. Sie hören Jesus rufen, sie meinen, dass er nach Elia ruft, einem alttestamentlichen Propheten, der gemäß jüdischer Legende immer der war, der Menschen auch zur Hilfe eilt. Und dann berichtet uns Markus von der Reaktion eines Einzelnen in dieser Menge. Vers 36, da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, sprach, er gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Dieser Mann, er wollte offensichtlich, ja, nur die große Show erleben. Er will jetzt sehen, dass vielleicht Elia kommt, dass er kommt und etwas tut, dass er Jesus vielleicht befreit. Aber der Anblick Jesu am Kreuz, dieses schreckliche Leiden, das rührt ihn überhaupt nicht an. Nein, er ist abgeklärt, er ist ziemlich cool und er weigert sich, sich überhaupt so persönlich in dieses ganze Geschehen mit hineinziehen zu lassen. Und ich glaube, es gibt viele solche Menschen. Menschen, die ähnlich denken bis auf den heutigen Tag. Menschen, die das Kreuz kennen, die davon gehört haben. Menschen, die zu Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen, die die fromme Show erleben, das dann auch wichtig finden vielleicht. Aber doch irgendwie nicht erkennen, dass das Ganze mit ihnen persönlich zu tun hat. Lassen wir uns hier warnen an dieser Stelle. Verkennen wir Jesus nicht, verspotten wir ihn nicht. Es kommt auf die persönliche Umkehr und Hinwendung zu ihm an. Verpassen wir da nicht die Chance. Als Jesus am Kreuz hing, war er auch verlassen. Er war verlassen. Wir lesen in Vers 34, und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtami. Das heißt, übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Es gibt keinen Zweifel, dass Jesus körperlich am Kreuz litt. Das ist jedem, glaube ich, einsichtig. Doch hier ist von mehr die Rede, hier ist von dieser geistlichen Qual die Rede, von dieser Gottverlassenheit ist die Rede. Das Wort, das Jesus hier für Gott gebraucht, also was hier im Griechischen verwendet wird, das ist das Wort Eloi. ne, was hier steht, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Normalerweise spricht Jesus immer von Abba. Er spricht Gott mit diesem Wort an, einem Wort, was Vertrautheit und Intimität zum Ausdruck bringt. Wir könnten es eigentlich übersetzen so mit Papa. Da ist echte Nähe. Aber Eloi hat nichts von dieser Vertrautheit und Nähe. Am Kreuz war Jesus von Gott verlassen. Es war Jesus, den Gott am Kreuz bestrafte. Und das ganze Gericht Gottes, und dafür ist auch diese beängstigende Dunkelheit zur Mittagszeit ein Zeichen, das ganze Gericht Gottes wurde über Jesus ausgegossen. Er hatte das zu tragen. Er hatte das zu tragen, obwohl er selbst sich gar nichts hatte zu Schulden kommen lassen, obwohl er selbst ein vollkommen sündloses, vollkommenes Leben geführt hatte. Nicht einmal seine Feinde, das wird ja im Prozess gegen Jesus mehr als deutlich, nicht einmal seine Feinde können ihm etwas Böses nachweisen. Weshalb sollte Gott ihn dann bestrafen? Warum hat Jesus das zugelassen, dass das alles über ihm ausgegossen wird? Die Antwort lautet, damit wir gerettet werden können. Jesus trägt dieses Gericht Gottes an unserer Stelle. Aber wie? Wie ist das möglich? Wie können wir uns das vorstellen? Wie können wir das verstehen? Nun, wir können uns mal daran erinnern, dass zur Rechten und zur Linken Jesu, also rechts und links von ihm, da wurden ja mit ihm noch zwei Räuber gekreuzigt. Und aus den anderen Evangelien erfahren wir über sie ein paar Details mehr und wir wissen, dass sie schlimme Verbrechen begangen hatten, für die sie nun bestraft wurden. Sie hatten, wie jeder Mensch, der einmal ein böses Wort vielleicht gesagt hat oder der vielleicht etwas Unüberlegtes tut oder einen fiesen Gedanken hegt, sie hatten, wie jeder Mensch, Sünde in sich. Sie hatten Sünde in sich. Die Räuber, die wahrscheinlich sogar Menschenleben auf dem Gewissen hatten, bei ihnen war das ganz offensichtlich. Sie hatten Sünde in sich. Christus aber, der in der Mitte stand oder der am Kreuz in der Mitte hing, er hatte keine Sünde in sich. Stellen wir uns also vor, das Ganze vielleicht als Skizze, ne? Machen wir mal so vor unserem inneren Auge eine Skizze. Wir haben da diesen Berg Golgatha und wir haben auf diesem Berg Golgatha drei Kreuze. Ne? Eins in der Mitte, eins links, eins rechts. Und unter das linke und das rechte Kreuz, unter die Kreuze der Räuber, da schreiben wir in großen Buchstaben jetzt auf unserer Skizze, die wir so vor dem inneren Auge haben, da schreiben wir in großen Buchstaben das Wörtchen in. In. Denn die Räuber links und rechts von Jesus, sie hatten Sünde in sich. Sie hatten Sünde in sich. Und unter das mittlere Kreuz, unter das Kreuz Jesu Christi, da schreiben wir in großen Buchstaben die Wörter, ja, nicht in oder so, nicht in. Denn Jesus Christus hatte keine Sünde in sich. Er hatte die Sünde nicht in sich. Ich kann auch vielleicht schreiben, keine. Ja, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Und wir wissen dann aus dem Lukas-Evangelium, was da ausführlicher berichtet, dass der eine Räuber sich dann am Kreuz doch noch zu Christus bekehrt, während der andere das nicht tut. Und so schreiben wir über das Kreuz des Räubers, der sich nicht bekehrte und der bis zum Schluss über Jesus spottete, über sein Kreuz schreiben wir in großen Buchstaben das Wort auf. Auf. Weil seine Sünde auf ihm liegt. Seine Sünde, die er in sich trägt, liegt auf ihm. Und wir schreiben über das Kreuz Jesu, dort schreiben wir ebenso das Wörtchen auf. Auf. Warum? Nicht, weil er seine Sünde trug, nein, weil er die Sünde des anderen Räubers, der sich noch in der Todesstunde bekehrte, auf sich nahm. Darum musste Jesus sterben. Darum nahm Jesus dieses ganze Leid auf sich. Darum spürte er diese tiefste Gottverlassenheit, das ganze harte Gericht Gottes über die Sünde dieser Welt, damit uns vergeben werden kann, weil er unsere Sünde trägt, damit wir unsere Sünde, die in uns ist, damit wir sie auf ihn legen können. Und da stellt sich dann die Frage, diese zwei Räuber, links und rechts von ihm, welchem dieser beiden Räuber gleichen wir? Welchem dieser beiden Räuber gleichst du? In uns ist Sünde, da sind wir alle gleich, in jedem von uns ist Sünde. Mehr oder weniger, vollkommen egal, aber da ist Sünde. Aber wo liegt unsere Sünde? Liegt sie auf uns oder liegt sie schon auf Jesus Christus? Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken und dass wir da auch ganz sicher sind, dass wir da ganz ehrlich auch mit uns sind. Und auch wir, die wir das schon oft gehört haben, die wir vielleicht das 27. Mal jetzt einen Karfreitagsgottesdienst besuchen oder noch öfter, ne? Die wir schon lange dabei sind, auch für uns ist es wichtig. Auch für uns gilt diese grundlegende Wahrheit des Evangeliums immer noch und immer wieder. Und auch wir müssen unsere Sünden, wir sind ja noch immer keine sündlosen Heiligen, immer wieder zu Jesus bringen und ihm bekennen. Unsere Sünde auch so bewusst bei ihm ablegen. Dass er sie trägt, dass er sie von uns nimmt und dass sie uns nicht weiter belastet. Das ist wichtig und das bleibt wichtig. Zeit unseres Lebens. Es gibt so ein berühmtes Zitat, ne, des großen Baptistenpredigers aus dem 19. Jahrhundert, Charles Spurgeon. Er hat am Ende seines Lebens gesagt, nach vielen Jahrzehnten Dienst, nach vielen Jahrzehnten auch ja, des Bibelstudiums und des tiefen theologischen Nachdenkens, er war ein kluger Mann auch, da hat er gesagt, meine ganze Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Das ist das Wichtige. Das ist, was am Schluss auch bleibt. Das ist, was am Schluss auch zählt. Auch wenn du lange mit Christus gehst, vergiss das nicht. Halt fest an dieser Grundlage. Zuletzt, Jesus, ihm wurde viel Spott entgegengebracht, aber es gab auch Menschen, die haben verstanden. Die haben verstanden, worum es geht, und ein Beispiel dafür ist ausgerechnet der römische Hauptmann, der bei der Kreuzigung Jesu zugegen war. Dann machen wir uns das klar, ein römischer Hauptmann, ein Soldat, keine Mimose oder so, sondern ein hartgesottener römischer Soldat. Viel Erfahrung hatte er. Viele Schlachten geschlagen, schon manche Männer sterben sehen, schon viel Grausames erlebt, aber noch nie hatte er jemanden sterben sehen, wie Jesus starb. Wir lesen, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich frage mich manchmal, warum hat die Kreuzigung so einen Eindruck auf ihn gemacht? Ich weiß es nicht, nun, aber offensichtlich war da etwas, wodurch er diese Wahrheit verstand. Wodurch er kapierte, das ist hier kein Revoluzer, der da stirbt. Das ist auch nicht nur ein armes Opfer der jüdischen Oberschicht, ne? Stichwort Justizirrtum, irgendwie ungerechterweise jetzt hingerichtet. Nein, er erkannte und bekannte, er verstand, dies ist Gottes Sohn. Was für eine wunderbare Reaktion doch auf das Kreuz Jesu. Was für eine segensvolle Erkenntnis. Und ich wünsche dir, dass du beim Blick auf das Kreuz das Gleiche erkennst. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist der von Gott gesandte Retter. Jesus Christus ist der, der dich erlösen möchte. Und dass Dankbarkeit und Freude darüber sich in deinem Herzen ausbreitet. Zuletzt noch ein Blick auf Vers 38, der uns auch noch zeigt, was Karfreitag wirklich geschah oder welche Dimension das auch hatte. Jesus starb und dann heißt es, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Dieser Vorhang, er trennte über Jahrhunderte und Jahrtausende im Tempel das Heiligste vom Allerheiligsten. In dieses Allerheiligste, wo Gott selbst wohnte, so war das zu alttestamentlichen Zeiten, da durfte niemand hinein. Niemand durfte dort hinein, nur der Hohepriester. Und auch dieser nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, und auch dann nur nach einer aufwendigen Prozedur. Und jetzt, mit einem Mal, durch das Wirken Gottes, ist dieser Weg auf einmal frei. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist offen. Der Weg ist frei hinein in das Heiligtum Gottes. Der Weg ist frei hinein in die Gegenwart Gottes. Nicht nur für den Hohenpriester. Nicht nur für andere Priester. Nein, er ist freigemacht für alle. Freigemacht für alle, die auf Jesus Christus vertrauen. Das, liebe Geschwister, das tut Gott Karfreitag. Jesus, der Sohn Gottes, er macht den Weg frei für uns zu Gott. Er nimmt uns quasi mit ins Allerheiligste und wir haben mit ihm freien Zutritt. Wir lesen dann später im Hebräerbrief, der reflektiert darüber Folgendes. Weil wir denn nun, liebe Geschwister, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das hat Christus getan. Für uns. Haben wir das verstanden? Und verstehen, das heißt mehr als nur, ja, kognitiv das Ganze zu kapieren, sondern die Frage ist, ist das auch in unser Herz gerutscht? Und ist das eine Erkenntnis, die dann auch unser Handeln bestimmt? Denn übersehen wir nicht, wie der Hebräerbrief hier fortsetzt. Ich lese noch mal kurz weiter, das ist interessant. Also er wird ja erst diese theologische Wahrheit so erklärt und dargestellt, ne? Schön und gut, sagt man, ah ja, alles klar, finden wir wichtig. Und dann kommt sofort die Anwendung, kommt sofort, was das denn heißt eigentlich im Leben. Der Hebräerbrief setzt nahtlos fort, Vers 23, jetzt Hebräer 10, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also kurz gesagt, wer verstanden hat, wer Jesus Christus ist und warum er gestorben ist, der lebt auch so. Er lebt so, indem er beständig an Christus festhält, in guten wie in schlechten Tagen dem Herrn vertraut. Er lebt so, indem er auch ein aktives Glied in der Gemeinde ist, auf andere schaut und achtet, dass da so ein Miteinander ist. Dass wir uns anreizen, zum Beispiel, wird er geschrieben. Er lebt so, indem er in der Liebe wächst und in den Werken wandelt, die Jesus verherrlichen. Wer Karfreitag verstanden hat, der sorgt also nicht für Spott und Schande für unseren Herrn, sondern er lebt zur Ehre und zum Lob unseres Herrn. Leben wir, was wir glauben. Wir kommen zum Schluss. Die Evangelien, das haben sie alle vier, wie gesagt, gemein. Sie berichten außerordentlich viel und ausführlich über Jesu Leiden und Sterben. Ein Drittel des Textes ungefähr verwenden sie allein auf diese wenigen letzten Tage Jesu. Warum? Weil hier Entscheidendes geschehen ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist gestorben. Er ist gestorben, weil er verkannt wurde, weil man ihn verkennen wollte. Jesus, der Sohn Gottes, ist gestorben und wurde verlästert. Voller Geduld hat er das alles ertragen, damit noch Menschen umkehren können. Jesus, der Sohn Gottes, ist gestorben und er war völlig von Gott verlassen. Diese massive Wucht, diese ganze Last des Gerichtes wurde auf ihn, auf das sündlose Lamm, gelegt. Jesus, der Sohn Gottes, ist gestorben. Haben wir verstanden, was das für uns bedeutet? Dass der Zugang offen, dass der Zugang nun frei ist zu Gott, unserem Vater, in sein Heiligtum? Das ist, was Jesus an Karfreitag für uns getan hat. Amen.